Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche die politischen High- und Lowlights besprechen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute mal über die Ministerposten, die so behind the scenes schon ein bisschen verteilt werden. Auch was vermutlich nicht schockierenderweise im Koalitionsvertrag stehen wird. Aber wir beginnen, ich würde sagen, mit Donald Weakley, der US-Präsident, tut alles, damit er jede Woche bei uns im Podcast landet. Diesmal geht es um sein viertliebstes Wort nach Gott, Religion und Liebe: Zölle für alle.
Ja, Mittwoch war Tag der Befreiung aus amerikanischer Sicht. Also er stellt sich vor das amerikanische Volk. Dann haben sie eben so ein Chart gemalt gehabt, was angeblich die Feinde Amerikas, also alle anderen außer den Amerikanern, von den Amerikanern verlangen. Ich glaube, ganz oben war Vietnam mit 90% Zöllen. Dann kam China mit 67%. Wir waren mit angeblich 39% dabei. Und auf der Spalte dann daneben der reziprokale Zoll, also der Rachezoll, ja, den jetzt die Amerikaner erheben. Und danach wären wir jetzt also in der EU mit 20% dabei auf alles, was wir nach Amerika verschiffen. Für uns Deutsche heißt das also 20% zu den 25%, die auf das wichtigste deutsche Exportprodukt, das Auto, ja schon erhoben werden. All das wird eine teure Veranstaltung. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen anschnallen.
Ich habe diese Donaldsche Mathematik nicht ganz verstanden.
Nicht nur du nicht.
Weil bislang war ja 10% Zölle auf amerikanische, ja, Autos von der EU aus.
Ja.
Und jetzt macht er 20. Das ist ja jetzt kein Konterzoll, das ist ja das Doppelte.
Ja, es herrscht auch erst ein bisschen Verwirrung, also was überhaupt die Berechnungsgrundlage war. Also er hatte gesagt, es sind Zölle und irgendwie Handelsbarrieren, die sich dann gewissermaßen in zollhaft auswirken auf amerikanische Produkte. Also tatsächlich hat er einfach das Handelsdefizit offenbar genommen, jedes Landes oder jeder Region, und hat das dann gewissermaßen halbiert. Und das war dann das, was jetzt die Amis nehmen. Deswegen, also ich weiß gar nicht, auch die Antarktis wird ja jetzt besteuert. Also in der Antarktis leben nur die armen Pinguine, aber also dank der Weisheit des amerikanischen Präsidenten wird jetzt endlich auch das ausbeuterische Handeln antarktischer Pinguine, ja, die seit Jahren sozusagen Freeloader sind, beziehungsweise, ja, also die Amis über den Tisch ziehen, wird das jetzt beendet, ja.
Er möchte ja mit diesen Zöllen die größte Steuersenkungsaktion überhaupt in der amerikanischen Geschichte finanzieren.
Ja.
Ich frage mich nur, wie das gehen soll. Weil wenn das so aufgeht, sein Plan, und alle Unternehmen in die USA gehen, dann gibt es gar keine Tarife, die mehr gezahlt werden, und auch keine Finanzierung für Steuersenkung.
Das ist so ein bisschen der innere Widerspruch in der Tat, weil diese 500 Milliarden, die jetzt angeblich durch Zölle eingenommen werden, die sind ja schon sozusagen verplant im US-Budget. Gleichzeitig kann ja jetzt jede Firma diesem Zollschicksal entgehen, indem sie in Amerika produziert. Dann gibt es eigentlich keine Zölle mehr. Ja gut, da gibt es überhaupt so ein paar, also natürlich Untiefen. Er hat offenbar jetzt letzte Woche ein ernsteres Gespräch mit der amerikanischen Autoindustrie geführt und sie doch sehr gebeten, also jetzt die Preise nicht zu erhöhen für den amerikanischen Verbraucher. Also Automobilproduktion ist relativ kompliziert heutzutage. Also für ein amerikanisches Auto, sagen wir mal noch so ein Ford Explorer, gehen einzelne Teile 6 oder 7 Mal über die Grenze, entweder nach Kanada oder in dem Fall nach Mexiko. Und wenn jetzt jedes Mal der Zollhammer fällt,
wow,
dann erhöht sich natürlich auch für ein in großen Teilen in Amerika produziertes Auto enorm der Preis.
Mhm.
So, das heißt, also die Durststrecke, von denen er ja schon sprach und auf die er die Amerikaner und seine Wähler vorbereitet hat, die wird möglicherweise ein bisschen länger, beziehungsweise auch teuer. Von diesem Gespräch hieß es jetzt, da wurde natürlich auch die, das ist ja meine Lieblingsfigur mittlerweile, also ich empfehle alle unseren Hörern, die mal zu googeln, also Frau DeWitt, die neue amerikanische Pressesprecherin, also beziehungsweise die Pressesprecherin des Weißen Hauses, die stand dann da vorne und wurde natürlich gefragt, also von einem Reporter, es gäbe doch diese Gespräche gegeben mit der Automobilindustrie, dann sagt sie ja, das seien also private conversations gewesen, dazu würde sie jetzt nichts sagen.
Es gibt auch Zölle auf Bier, 25%. Die müssen jetzt also ihre eigene Plörre trinken, quasi.
Ja gut, das wird der Ami noch verkraften. Wenn natürlich so, da mal die die Dinge des täglichen Bedarfs teurer werden, dann herrscht irgendwie natürlich schon eine Missstimmung. Also wenn es ans Auto geht, glaube ich, dann überlegt sich so der eine oder andere, ob das wirklich so ein smart Move war, Donald Trump zu wählen. Für uns ist jetzt erstmal natürlich die Frage, wie wehren wir uns? Ne? Also nehmen wir das einfach hin? Oder entwickeln wir auch so Zollpraktiken? Der Handelsminister hat es gesagt, also gäbe ja faktisch, also die Deutschen würden zum Beispiel gar kein amerikanisches Steak, würden sie gar nicht ins Land lassen, weil das amerikanische Steak sei beautiful und das europäische Steak sei weak, also schwach, ja. Mhm. Ich weiß nicht, bei mir beim Simmel, das ist so der große Edeka bei mir um die Ecke, also da gibt es amerikanisches Prime Beef. Vielleicht sollten sie auch mal der Handelsminister mal aus Washington rauskommen. Aber also es wird nicht um das Steak gehen und auch nicht um den Whisky oder eben das amerikanische Bier, das eh nicht konkurrenzfähig ist. Ich meine, das ist ja letztlich sind Zölle ein Geständnis von Schwäche. Also Donald Trump sieht, es gibt ein großes Handelsdefizit, das heißt, Amerika importiert sehr viel mehr, als es ausführt. Und da kann man sich ja mal überlegen, woran das liegt. Und ich würde sagen, es liegt natürlich auch dann daran, dass möglicherweise seine Produkte nicht so wettbewerbsfähig sind. Also beim Bier ist das offenkundig. Bei amerikanischen Autos würde ich sagen auch. Ja. Mhm.
Da bist du natürlich, jetzt muss ich mich als Autoleihe outen, aber du fährst kein amerikanisches Auto?
Nee, ich fahre...
Da liegt doch dein Schlüssel rum.
Ich fahre ein britisches Auto.
Ach, entschuldige, ich bin ahnungslos.
Ich fahre ein britisches Auto, ja. Also ich bin da erstmal nicht betroffen. Aber wir werden, also was können wir jetzt tun? Also das Smarteste wäre sicherlich mal, die Unternehmen in den Blick zu nehmen, die nun wirklich exportfähig sind und die auch für die Amerikaner sehr wichtig sind. Das sind die Digitalunternehmen. Und wenn man sich sagen wir mal, so Leute wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk anguckt, hätte ich so einen Eindruck, da trifft es dann auch die Richtigen.
Es gibt aber auch andere Stimmen. Sigmar Gabriel beispielsweise schlägt vor, wir wehren uns gar nicht und das sei der richtige Weg.
Ja, gut, wundere mich jetzt ein bisschen bei Sigmar Gabriel, weil der ist normalerweise auch nicht mit dem kleinen Finger gemacht. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt. Also, das ist irgendwie auch bei den Sozialdemokraten, sich irgendwie hinlegen, weiße Kehle zeigen und der Gegner sagt dann, nee, dann lasse ich von dir ab. Das hat schon mit Russland nicht funktioniert, das wird in Amerika auch nicht funktionieren. Nee, ich glaube, wir müssen uns echt was überlegen. Also wir müssen das ja nicht dann Zölle nennen, wobei... Das sieht man ja bei Donald Trump. Zoll ist dann irgendwie alles. Nennen wir es halt Transaktionssteuer. Also auf jede Suchanfrage bei Google kann man ja eine kleine Gebühr erheben. Oder wenn wir halt bei Instagram bei Herrn Zuckerberg was hochladen oder runterladen, ja, werden jeweils Gebühren fällig. Oder wir nennen es CO2-Steuer. Was okay. Die meisten ja gar nicht wissen, ist, das größte Klimaverseuchungsprogramm sind ja diese Unternehmen. Also jeden Monat kosten Anfragen bei ChatGPT das Äquivalent von 280 Transatlantikflügen. Jede Anfrage bei ChatGPT ist so, als ob du, weil das Wasser wird gebraucht zur Kühlung dieser Rechenzentren, als ob du eine Flasche Mineralwasser nimmst und auf den Boden auskippst, ja. Komischerweise bei der grünen Jugend spielt das nie eine Rolle. Die haben noch nicht sozusagen mitbekommen, wo die wirklichen Klimasünder sind. Die kleben sich immer noch an Flughäfen fest, ja. Statt mal ihre Handys wegzuwerfen, ja. Oder eben zu sagen, jetzt boykottieren wir Zuckerberg und seine Konsorten. Das wäre mal was für den Klimaschutz. Also da gibt es jedenfalls viele Möglichkeiten. Und da ja die Amerikaner letztlich im Augenblick so ein Programm führen, alle sind unsere Feinde. Mhm. Ja, dann sind auch alle Feinde, beziehungsweise die Amerikaner auch die Feinde von allen anderen. Und dann trinken wir halt möglicherweise nächstens Afrikola. Und nicht mehr Coca-Cola, ja. Ich weiß nicht, ob wir bei den Jeans so weit gehen können, ja. Ja, aber du kannst.
Oder beim iPhone.
Ja,
oh.
ja, aber so. Und natürlich, die nächste Frage, die man auch anschließen muss, ist, sich unabhängiger zu machen. Also, dass wir alle unsere Daten auf amerikanische Server laden. Darüber muss man auch mal nachdenken, weil das natürlich ein Sicherheitsrisiko ist. Also wenn die jetzt anfangen, bei Microsoft auf Direktive oder Dekret des amerikanischen Präsidenten deutsche Unternehmen nicht mehr zuzulassen, also die an ihre eigenen Unterlagen gar nicht mehr rankommen, weil die alle auf amerikanischen Servern liegen, dann haben wir auch ein Problem. Das heißt, wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, eine eigene zum Beispiel Cloud-Struktur in Europa aufzubauen, anderes mehr. Also Tag der Befreiung, ja, so wie der Donald das jetzt genannt hat, das gilt ja möglicherweise auch reziprok, um dieses schöne Wort aufzunehmen von ihm, auch ein Tag der Befreiung für Europa.
Ich frage mal ChatGPT, ob das auch so sieht. Lass uns mal in die heimischen Gefilde blicken. Hinter den Kulissen, Koalitionsverhandlungen gehen schon eine ganze Weile, laufen jetzt die ersten Entscheidungen, wer wird Minister oder wer wird nicht. Für Saskia Esken hat sie gesagt, es ist ein tägliches Wechselbad der Gefühle. Für die Union schaut es ein bisschen wie kalte Dusche aus, denn so einige Namen, die gedacht haben, sie werden Minister, die werden es nicht.
Also es gibt jetzt diese ersten Listen, in der Tat. Die FAZ hatte, glaube ich, Anfang der Woche eine veröffentlicht, die jetzt auch nicht, also wo jetzt nicht alle den Kopf geschüttelt haben, beziehungsweise gab es jetzt auch keine großen Dementis. Ich habe natürlich nach den Namen meiner Lieben geguckt. Ne? Also wo ist eigentlich Karl Lauterbach? Gar kein Karl Lauterbach mehr.
Nee.
Das war für mich als Kolumnist natürlich schon mal eine ganz bittere Nachricht. Ja. Dann auch so verdiente Kämpfer und Kämpferinnen wie Nancy Faeser nicht mehr dabei, unsere Innenministerin. Irgendwie Hubertus Heil ist auch vom Bus gelaufen. Weiß auch nicht, unser Arbeitsminister auch nicht mehr dabei. Dafür ganz viele Leute, deren Namen ich vorher noch nie gehört hatte. Also wo ich erstmal googeln musste, da gibt es jetzt so eine neue Digitalministerin, ich habe schon wieder den Namen, Sinwa oder so ähnlich, aus Hessen, ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen, ja. Die hat dann wahrscheinlich eine sehr verdienstvolle Arbeit gemacht in der hessischen Landesregierung. Kein Mensch kennt die, alle meine Leser kennen die natürlich auch nicht. Also da muss ich jetzt viel, viel Aufbauarbeit wieder machen, ja. Dass sozusagen sofort so ein Bling, so eine Lampe angeht, wenn ich den Namen nenne. Claudia Roth raus, gut, da gibt es jetzt dann Herrn Cialo für, den Kultursenator aus
Claudia Berlin. Roth, die ist doch grün.
Ja, aber die war doch Kulturministerin.
Ach so, verstehe.
Und
ja,
das der Ersatz für Claudia Roth, wo ich natürlich auch jeden Tag meinem Herrgott gedankt habe, dass er mir die vorbeigeschickt hat. Ja. Er ist jetzt Herr Cialo, okay, so. Also,
Das war der, den Olaf Scholz übrigens im Wahlkampf beschimpft hatte, als Feigenblatt. Erinnerst du dich?
Das war die große Rassismusdebatte, genau. Ja. Ja, also der hat sich sozusagen, Herr Cialo hat sich offenbar empfohlen. Na gut, der Verlierer der Woche, kommen wir nachher nochmal dazu, aber das ist jetzt schon vielleicht so mal, ist natürlich Armin Laschet, ne? Ich meine, der Mann, der sich Hoffnung gemacht hat auf das Auswärtige Amt und jetzt, also in der ersten Runde war es das Lachen, das an der falschen Stelle, das ihn den Job gekostet hat, nämlich die Kanzlerkandidatur und jetzt so ein scheiß Strafbefehl, weil er offenbar mit, also sagt der Strafbefehl, mit 97 Stundenkilometer durch Aachen gebrettert ist, 97 Stundenkilometer, da wo 50 erlaubt waren, heißt ja schon, weil, ich meine, da werden ja schon 10% abgezogen, heißt immer so eine, gibt ja so eine
3 km/h.
Ja, 10% werden abgezogen, das heißt, er ist also mit 110, ja, mit 110 durch Aachen, gut, Erklärung war dann, er habe sich verfolgt gefühlt, er müsste hätte sein Häschern entkommen müssen. Ich habe dann das Auto gesehen übrigens auf Twitter, was ihn verfolgt hat. Das war so ein Fiat, in dem saß Markus Söder.
Oh Gott.
Ja. Also der hat Pech gehabt.
Der hat Pech gehabt. Mhm. Ich fand allerdings, der hat in den letzten Wochen so einen sympathischen Eindruck gemacht. Da gab es auch so ein Bild in den Medien, eher auf dem E-Scooter. Da dachte ich mir irgendwie plötzlich.
Wie, der Markus Söder oder der Laschet?
Nee, der Laschet plötzlich.
Ja, ja gut, der macht ja immer einen sympathischen Eindruck. Das war ja nie so sein größtes Problem, dass er als unsympath galt. Aber ja.
Ich habe mir überlegt, die Namen, die du gerade aufgezählt hast, wer da alles rausfällt, das sind natürlich auch so ein paar beschädigte Politiker. Ne? Also Lauterbach, jetzt kein Glanzstück, was Corona angeht.
Ja,
auch Jens Spahn geht wahrscheinlich leer aus. Auch noch ehemaliger Gesundheitsminister, war nicht so die große Nummer. Auch Laschet, gescheiterter Kanzlerkandidat. Das spricht natürlich jetzt wiederum für Politikwende, wo es permanent die Kritik gibt.
Ja,
die kommt nicht.
Ja, Politikwende. Nur es gibt natürlich auch ein Problem, das sehen wir auch in den Koalitionsverhandlungen. Also in dieser langen Liste ist ein einziger Minister auf CDU-Seite, der überhaupt schon mal ein Ministerium geleitet hat. Das ist jetzt Alexander Dobrindt.
Mhm.
Ja? Alle anderen sind neu. Und das drückt sich natürlich ist mein Gefühl auch so ein bisschen in Koalitionsverhandlungen aus. Die SPD ist da nach wie vor mit einer Reihe von erfahrenen Politprofis zugange, ja, die auch ein bisschen wissen, wie es läuft. Und die CDU macht so auf Politikwechsel neue Namen, ja, frische Gesichter nach vorne. Ist möglicherweise das Ergebnis jetzt auch, dass alle den Eindruck haben, dass die SPD sich da ziemlich durchsetzt und die CDU das Nachsehen hat.
Aber Doro Bär war auch schon mal Staatsministerin.
Jetzt führe mich nicht auf dünnes Eis. Also ich schätze natürlich Doro Bär, ja, außerordentlich. Also sie hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber dass jetzt Doro Bär sozusagen als Verhandlungsschwergewicht, ja, die Sache rausreißt für die CDU, nee.
Ich finde, man darf die nicht unterschätzen. Die
nein,
ist immerhin
nein, nein, nein.
die einzige Wahlkreiskandidatin mit absoluter Mehrheit.
Nein, ich unterschätze Doro Bär überhaupt nicht. Also das ist jetzt ganz mein feministisches Statement an dieser Stelle, ja.
Übrigens, du hast ja vorhin schon angesprochen, es gibt einige Namen, die man erst googeln muss. Hier Christina Sinemus, die Digitalministerin.
Ja, das war die, nicht Sine war, Sinemus, ja.
Sinemus, genau. Mhm. Es gibt auch dann noch Silvia Breher, war auch bislang so ein bisschen in der zweiten Reihe. Ina Scharrenbach, all solche Namen. Da sagt man doch immer, der Friedrich hat ein Problem mit Frauen und jetzt klingt das alles sehr nach Parität.
Ja, also er hat das jetzt an Bord genommen mit der Parität, in der Tat, weil ihm ja immer gesagt hat, also er behandelt die Frauen nicht gut. Wobei, also es ist natürlich lustigerweise jetzt auch wiederum so nicht ganz im Zeittrend, ja. Also, also wenn man die Wirtschaftsteile aufschlägt, da sieht man, also, dass jetzt alle internationalen Unternehmen, die auch in Amerika tätig sind, gerade Briefe bekommen, wie es denn bei Ihnen eigentlich aussieht mit Diversity und Inclusion und Parität, ja? Mhm. Weil das ist ja jetzt neuerdings in Amerika verboten. Also in der Wirtschaft sind sie jetzt gerade dabei, wieder alles von den Webseiten runterzureißen. Also sie hatten alle Frauenquoten und alle möglichen Quoten war ja so ganz ins Schaufenster gestellt. Auch aus der Presse, Erklärung jetzt alles raus. Meine Frau arbeitet in so einem DAX-Konzern. Insofern weiß ich ziemlich genau, wie das so hinter den Kulissen gerade aussieht. Also alle in Panik, ja. Was ist auch ein schönes Beispiel wiederum ist, für natürlich diesen gnadenlosen Opportunismus der Wirtschaftswelt. Insofern, der Friedrich in diesem Fall gegen den Trend hält durch.
Also zumindest ist er auch gegen den Wählerwillen, denn jüngste Umfragen zeigen die Union nur noch bei 25%. Die AfD bei 24.
Ja, das hat das Forsa gemeldet. Also wir hatten ja Forsa hier schon mal am Wickel. Mein Freund Güllner, der Mann, der immer so ganz leise spricht, so ja, so flüstert. Und der, mein Eindruck, das ist aber natürlich eine ganz subjektive.
Das würfelt.
Immer so ein bisschen bei den Zahlen nochmal so ein bisschen in die eine oder andere Richtung das schiebt. Aber der Trend, der ist so. Also die Union sinkt. Also vor allem die persönlichen Umfragewerte von Herrn Merz sinken. Also das ist ja noch für ihn das, wenn man so will, das Bitterere. Also da war ja auch noch nachgefragt in diesen Umfragen oder jetzt vor allem in dieser Forsa-Umfrage, für wie vertrauenswürdig die Deutschen Friedrich Merz halten. 72% der Westdeutschen sagen, dem Mann kann man keinen Meter über den Weg trauen. 80% der Ostdeutschen halten für ihn nicht vertrauenswürdig. Das sind ja schon bittere Zahlen. Ja. Wobei, man will es... Kann man den Leuten ja auch nicht verdenken. Also wenn du natürlich vor der Wahl ankündigst, wir fliegen alle nach Mallorca und nach der Wahl landen wir alle in Bukarest, ja, im Winter, ja, mit Regen vor der Tür. Ja, dass die Leute sich so ein bisschen verschaukelt fühlen, aber wie gesagt, Politik ist ja auch ein Geschäft auf Zukunft und in 4 Jahren sieht das ja möglicherweise alles ganz anders aus.
Eben, er kann es ja rausreißen, wenn dann die großen Migrationswirtschaftswenden, die er angekündigt hat, dann auch kommen. Sieht allerdings gerade nicht so aus. Es ist vor allem spannend, was verhandelt wird. Also ich habe mir aufgeschrieben, neben den großen Themen zum Beispiel auch, dass Bibliotheken jetzt dann sonntags öffnen dürfen. Auf der anderen Seite sind viele Sachen dabei, wo man sich sagt, warum fehlt das? Was fehlt dir bislang?
Das ist so. Also dieser Koalitionsvertragsentwurf, den wir jetzt sehen, das sind 162 Seiten, da hat in diesen Verhandlungsgruppen natürlich jeder reingeschrieben, was er finde, was unbedingt auch nochmal endlich geregelt werden müsste. Mhm. Also wie gesagt, Bibliotheken haben offen am Sonntag oder... natürlich wird jetzt gegen das illegale Glücksspiel nochmal vorgegangen. Dann steht da drin, also besondere Beachtung finden die gesundheitlichen Bedürfnisse der queeren Community. Also sie haben sogar daran gedacht, dass jetzt reguliert werden muss, der graue Ticket-Zweitmarkt bei Sportevents, damit sich die die sich auf den letzten Meter noch die Tickets kaufen, nicht über den Tisch gezogen fühlen.
Das finde ich gut. Ich bin schon drauf reingefallen.
Pass auf. Ja. Also für mich, das größte Thema, nur spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das zeigt, finde ich, so das Missverhältnis. Und das größte Thema im Omic ist für, vielleicht auch, weil ich Vater bin und da jetzt nah an der Front gewissermaßen, ist natürlich die psychische Gesundheit unserer Kinder und Heranwachsenden. Und es gibt nicht umsonst eine Diskussion in Großbritannien, auch in anderen europäischen Ländern darüber, wie wir das eigentlich in Zukunft halten wollen mit Social Media und diesen ganzen Apps, auf denen die Kleinen den ganzen Tag sind. Mhm. Also die Forschungsergebnisse sind eindeutig. Wer sich unkontrolliert auf TikTok und WhatsApp und Insta und so weiter bewegt, der hat ein deutlich erhöhtes Risiko, an Angststörungen zu leiden, an Depressionen. Gibt es auch eine Reihe von gut dokumentierten, wirklich super traurigen Fällen, wo Kinder sich dann umbringen, weil sie in den Chatgruppen so gemobbt sich fühlen, dass sie keinen anderen Ausweg finden. In Australien hat das dazu geführt, dass jetzt Social Media unter 16 verboten ist. Ja? Mhm. Das ist ein bisschen wie ein Alkoholverbot, wo man sagt, ja, also wir wollen ja Alkohol auch nicht, dass es an Kinder vergeben wird. Bei uns findet nicht mal eine Diskussion darüber statt. Und der einzige Satz, der sich zu diesem wirklich drängenden Thema und mit dem ich gesprochen habe in den letzten Wochen, weil ich dazu geschrieben und auch recherchiert habe, der Kinder hat gesagt, es ist für ihn das wichtigste Thema gerade. Der einzige Satz, der im Koalitionsvertrag steht, ist ein typischer Wischiwaschi-Satz. Ja, also in der digitalen Welt braucht es Medienkompetenz. Das ist so ein bisschen
so. Das schließt sich ja nicht aus.
Aber das ist so ein bisschen so wie in einer Welt, wo Drogen an jeder Ecke verfügbar sind, auch für 12-Jährige braucht es Drogenkompetenz. Mhm. Das würden wir auch nicht reinschreiben.
Nee. Was mich so gewundert hat, es gibt ja online sehr viele Petitionen von Müttern, von Vätern, die genau Social-Media-Verbot vor allem auch an Schulen fordern. Aber so der große Aufschrei, dass wirklich mal 100.000 auf die Straße gehen, wo ist das denn?
Gut, das ist natürlich auch kein richtiges Demonstrationsthema. Also es gibt, wenn man sich auf die Zahlen guckt, 11 Millionen Minderjährige in, also unter 16 in Deutschland. Und die meisten leben noch bei ihren Eltern. Das ist schon ein relativ großer Wählerblock. Mhm. Ja. Und also es gibt natürlich immer so Leute, die dann sagen, ja, also das kann man nicht mit Verboten regeln und wie soll das überhaupt gehen? Und das war ja auch übertrieben, die Gefahren. Aber das sind in der Regel Leute, die dann bei der Süddeutschen im Feuilleton schreiben. Selber gar keine Kinder haben. Ich glaube, das ist ein Thema, das ob egal wie du jetzt, wie grün oder wie links oder wie konservativ du bist, da haben alle, jedenfalls die kleineren Kinder haben, einen ganz klaren Blick drauf. Weil ja auch der Kampf, also
auf jeden Fall.
Der Jonas und die Sarah, die dürfen auch, so geht das ja los. Also auf Deutsch, dieses erpresserische Argument, also wenn du mich nicht so lässt, und ich da eben nicht 2,5 Stunden pro Tag am Handy sitzen darf, dann werde ich zum Außenseiter. Das ist natürlich so ein Argument, wo es schwerfällt, als Vater oder Mutter was dagegen zu sagen. Du willst ja auch nicht, dass dein Kind vereinzelt wird. Und gleichzeitig ist es natürlich verrückt. Ich meine, wenn du heute so ein Kindersitz von so einem 8-Jährigen, das ist ein Hightech-Unternehmen, ja. Das ist ja gegen jeden Aufprall.
Ja.
Spielgeräte, alle TÜV geprüft, ja. Was in so einem mistigen Kinderbrei drin ist, ja, das ist garantiert gesundheitlich zertifiziert. Kaum, also die Eltern lassen ihre Kinder keinen Meter mehr aus den Augen, was dazu führt, dass jetzt so vielerorts jetzt so Sondersperrzonen vor Schulen eingerichtet werden müssen, weil das mit den Elterntaxis überhand genommen hat. Die gleichen Eltern, die ganze Zeit gucken, dass ihrem Sarahchen auf keinen Fall was passiert, kaum geht hinter dem Sarahchen die Tür zu, überantworten sie es solchen Leuten wie Mark Zuckerberg und Elon Musk, ja, Leuten, die du ja schon ansiehst aus 100 Meter Entfernung, dass die alle sozial schwer gestört sind und übergibst sie in diese Obhut dieser, dieser Leute, die dir sagen, nee, also mach dir mal keine Sorgen, wir haben das schon hier im Griff, ja, in der Verfütterung unserer Drogen. Das ist nicht, da steht man auf einem Rätsel. Das ist
voll. Ich habe bei NTV gelesen diese Tage, dass der Kinderschutzbund Niedersachsen trotzdem all dem, was du gerade aufgezählt hast, ein generelles Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 für nicht sinnvoller hält, weil sie sagen, man hätte ein Recht in einer digitalen Welt auf Zugang zu den Medien. Da fehlen einem irgendwie die Worte. Aber
ja, das sind die gleichen Leute, die wahrscheinlich sagen würden, pass mal auf, Zugang zu Haschisch und Bier und Wein soll es eigentlich auch geben, weil wir brauchen auch sozusagen Alkoholerfahrung bei Minderjährigen, weil sonst können die ja sozusagen später damit gar nicht richtig umgehen. Wenn ich da beim Kinderschutzbund in Niedersachsen arbeitet, wahrscheinlich auch alle Leute, die selber gar keine Kinder haben, ist ja oft so, ja, dass sich solche Leute dann zu solchen Positionen besonders hingezogen fühlen. Also wie gesagt, bei Eltern sieht das anders aus. Die Ergebnisse, die man hat aus Forschung, sind desaströs, ja. Jeder, der mit Kindern zu tun hat, weiß es ja auch. Sieht es ja. Mhm. Also du siehst ja ganz genau, also welchen, deswegen gibt es ja diese Kämpfe, dass natürlich diese Apps so eingerichtet sind, dass sie direkt sozusagen aufs Belohnungszentrum des Hirns wirken. Ja. Und deswegen kaum sagst du, wir legen jetzt mal das Handy zur Seite, ja, Gustavchen, es diesen Schreikrampf gibt, ja. So.
Bei euch zu Hause? Oh je.
Ich will jetzt nicht zu sehr ins Persönliche gehen, aber jedenfalls, hier spricht ein Betroffener.
Oh
ja?
Mein Gott.
Ich habe ja 5 Kinder, also die 2 Ältesten sind ja zum Glück im Gröbsten raus.
Die dürfen schon, ja.
Ja, nun gut, aber es ist ganz vieles zum Beispiel von dem, die sind ja schon jetzt 28 und 30, ganz vieles wiederum von dem, was im Augenblick auf Kinder einstürmt, gab es ja damals doch gar nicht.
Nee, klar.
Nicht, ja? Und insofern auch dieses Handyverbot an Schulen, also in Hessen und Baden-Württemberg, soll das dieses Jahr kommen, ist schon mal ganz schön.
Das löst das Problem ja nicht.
Nein,
als
überhaupt
Pause
nicht.
Hast du es trotzdem.
Weil es ist natürlich gut für die Lehrer.
Ja.
Nur, dass du dann weiter in irgendwelchen Chatgruppen bist, wo du entweder gemobbt wirst oder was ja auch ganz, das auch der Praktiker natürlich sofort sieht, wo dann so aus Gag heraus dir irgendwelche kleinen Filme reingespielt werden. Also wie man zum Beispiel, da sieht eine 10-Jährige wie eine Katze im Mixer zermatscht wird. Und das finden alle ganz lustig.
Wahnsinn.
Ja. Das siehst du normalerweise nicht. Das siehst du nur dann, wenn irgendwelche Klassenkameraden diese Schockbilder rumschicken. Von pornografischen Sachen und so weiter müssen wir noch gar nicht reden. Und ich glaube, dass wir ernsthaft darüber nachdenken müssen, wie wir das verhindern. Und das, wie gesagt, im Koalitionsvertrag, dazu noch nicht mal ein Satz steht, ist eine Form der, auch wiederum Wirklichkeitsabgewandtheit, auch von Leuten zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Gesundheit oder Familie und Jugend. Ich meine, wovon redet ihr eigentlich, Leute?
Das Cannabis-Gesetz wieder rückgängig machen.
Ja, das ist genau das Cannabis. Ja gut, ja, das fällt Ihnen dann ein beim Jugendschutz, ja. Cannabis-Gesetz rückgängig machen.
Ja. Sind dann die Politiker allesamt, wie sie gerade verhandeln, die Verlierer der Woche?
Ja, aber das ist ein bisschen allgemein. Ich finde, dann mogeln wir uns ja um diese schöne Kategorie eigentlich herum oder nutzen gar nicht deren Potenzial. Nee, also Verlierer der Woche ist für mich in diesem Fall, sag mal, solche Leute wie dieser ARD-Kollege Herr Mestenmacher, der da neulich aufgetreten ist, nachdem Frau Faeser die neue Gewaltkriminalitätsstatistik vorgestellt hat. Super erschreckend. Ich meine, auch weil wir beim Thema waren, Jugendliche, ich glaube plus 11% bei Kindern, umgekehrt, noch schlimmer. Bei Kindern plus 11%, bei Jugendlichen plus 3%, bei Gewaltdelikten.
Wahnsinn.
Enorm hoher Anteil, der auch ständig steigt, nicht deutscher Tatverdächtiger. Die ziehen jetzt bei fast gleich, was natürlich irre ist, wenn man bedenkt, dass deren Anteil an der Bevölkerung natürlich viel geringer ist. So, wie gesagt, Erklärung dann in der ARD. Ja, das läge an den prekären Verhältnissen und wir müssten jetzt mehr Sozialarbeiter schicken. Und ich dachte, Leute, das ist auch so eine Abteilung, also Realitätsverlust, ja.
Hilft seit Jahren nicht.
Gut, also das finde ich
okay.
Prädestiniert einen geradezu für diese Kategorie, ja, Verlierer der Woche.
Ja.
Gewinner eindeutig für mich, Lars Klingbeil.
Wow.
Das muss man, ja, also ich. Der ist jetzt gehandelt als Vizekanzler und Finanzminister.
Mit 16%.
Ja? Also deine Partei auf 16,4% führen, ja. Und du gehst dann raus mit dem wichtigsten Posten, ja, nach natürlich dem Parteivorsitz, ja, das ist Gewinnergehen.
Wenn es sich denn bewahrheitet. Er ist ja Bayern-Fan. Also das Gewinnergehen hat er.
Ja, ja, guck. Ja. Also jetzt haben wir hast du nochmal eine schöne Abbiegungslokale genommen.
Genau. Das war ein versöhnlicher Schluss. Wir haben auch ein bisschen tragische Themen heute auch gehabt. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem sehr gut unterhalten bei uns. Bis nächste Woche. Tschüss.